Und wenn wir heute verstehen, Herr, dass es genau auf eine Sache ankommt, nämlich, dass du da bist. Es kommt nicht auf uns an, auf gar nichts, was wir tun. Du freust dich, wenn wir dir dienen. Du bist so stolz, aber es kommt nicht auf uns an. Es kommt auf dich an. Danke dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Danke, 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 Herr. Danke für unser ganzes Team. Danke für Christian Bonsanto, danke für seine Praktikanten, danke für alle, die mithelfen, danke für unsere ganze Technik, die sich immer einsetzen. Segne sie, Herr, segne sie überströmend. Und ich danke dir, Herr, dass auch dann, wenn mal nichts funktioniert, du hörst nie auf. Du funktionierst immer. Deine Kraft ist immer da. Deine Gegenwart, Herr, ist nicht abhängig von uns. Und ich danke dir, dass du uns das manchmal vor Augen führst. Du bist unbegreiflich gut. Amen. Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir hätten gerade mit einem Video gestartet, was aber nicht so schlimm ist, weil in diesem Video geht es hauptsächlich um das, was gesprochen wird. Und das kann ich euch von meinem Handy aus auch abspielen. Was ihr nicht seht, sind zwei Männer, die im Interview sind im ERF, Mensch Gott. Ein Mann, der interviewt wird und der als Atheist unterwegs war in seinem Leben. Also das heißt, er hat dann gar nichts geglaubt. Und er war Altenpfleger. Und was er dann erlebt hat, das erzählt er uns jetzt. Und ihr könnt einfach zuhören, statt zuschauen.
Alle, die im Altenpflegeheim sind, haben nichts mehr. Also wenn sie auf ihr Leben zurückgucken, die haben nichts mehr. Ihre Fähigkeiten, naja, sie sind im Altenpflegeheim, was sollen sie mit ihren Fähigkeiten? Die haben sie nicht mehr. Ihr Geld? Ein Altenpflegeplatz kostet mehr, als eigentlich ein normaler Mensch Rente kriegt. Die haben nichts mehr, kein Geld. Die haben nur noch Sozialhilfe. Ihr Wissen, veraltet. Es ist ein Altenpflegeheim. Es interessiert sich niemand dafür. Ihre Kinder, bei denen, die ich kennengelernt habe, wusste ich genau, warum die Kinder diese Menschen nicht zu Hause haben können. Das heißt, alle, die ich erlebt habe da, waren bis aufs Blut verbittert. Die haben auf ihr Leben zurückgeguckt und haben gesagt, ich habe daneben gelebt. Mein ganzes Leben war eine Fehlentscheidung. Ich habe auf Dinge gebaut, die nicht tragen. Der Standardweg ist, Geld zu verdienen, einen guten Job zu haben, gut was zu lernen, gut was zu schaffen. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Standardweg ist eigentlich eine Lüge. Eigentlich ist alles das, was uns die Werbung sagt, mein Haus, meine Frau, mein Boot, ist eine Lüge. Es trägt nicht. Das habe ich jeden Tag gemerkt. Jeder alte Mensch hat mir jeden Tag klar gesagt, dass das, was dir erzählt wird, was wichtig ist, nicht trägt. Und in diesem Altenpflegeheim gab es auch eine alte Frau, das war eine fromme alte Frau. Der ging es schlecht, die konnte sich kaum bewegen, konnte nur im Bett sitzen, konnte nicht mehr stehen. Und es war eine der glücklichsten Frauen, die ich kennengelernt habe. Die sagte immer, ach, dann möchte Herr Jesus irgendwann und das wird gut. Aber jetzt müsste ich wirklich mal vom Töpfchen runter, weil ich bin soweit fertig. Und die habe ich dann genommen und beiseite gesetzt. Die hat mir gezeigt, es gibt etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Sie hat etwas, was sie getragen hat. Und es ging ihr nicht gut. Und sie war im Pflegeheim, ihre Kinder konnten nicht mit ihr. Aber man ging in dieses Zimmer, jeder hat das gemerkt und die Sonne geht auf. Wenn ich in ein anderes Zimmer gegangen bin, da habe ich nur verbitterte Menschen gesehen. Und da hat eigentlich auch keiner wirklich Lust hinzugehen, wenn jemand klingelt. Die klingeln nicht ohne Grund. Aber man wird eh nur angefragt. Aber bei dieser Frau, sie hat geklingelt und alle sagten, lass mich dabei gehen. Alle, die im Alten.
Genau. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden. Es gab eine alte Frau, der es nicht gut ging im Altenheim. Aber sie war gläubig. Und der ging es wirklich nicht gut. Die konnte sich kaum bewegen. Aber die hatte eine ganz andere Ausstrahlung. Und die hat gesagt, ja, ich müsste jetzt mal runter vom Töpfchen. Aber es ist gut, wenn der Jesus mich irgendwann nimmt, ist auch alles gut. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Du musst nicht die Hände heben, gar nichts. Ich möchte dich nur bitten, dass du einmal kurz darüber nachdenkst. Wer bist du ohne deine Freunde? Wer bist du, wenn die nicht da sind, nicht mehr da wären? Wer bist du ohne dein Kind und ohne deine Kinder, wenn die nicht mehr da wären? Wer bist du ohne deine Frau und ohne deinen Mann? Wer bist du ohne deine Familie? Nur du. Wer bist du ohne dein Geld? Wer bist du ohne dein Haus? Und wer bist du ohne deine Arbeitsstelle, ohne deinen Beruf, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Wer bist du, wenn du keinen Einfluss mehr hast? Wer bist du ohne deine Sexualität? Wer bist du ohne deine Gesundheit? Das lasse ich noch mal ein bisschen länger stehen. Und wer bist du ohne deine Kirche? Ich habe heute die Ehre, mit Kenneth zusammen mit euch darüber zu sprechen, was macht mich aus? Wer bin ich und was ist meine Identität? Wer bist du, wenn du all das, worüber ich gerade Fragen gestellt habe, nicht mehr hast? Wer bist du dann noch? Und vor allen Dingen, wie bist du dann noch? Wie ist dann dein Benehmen? Wie ist dann deine Ausstrahlung? Kenneth und ich haben die Predigt heute etwas provokativ. Ich bin ein Kind Gottes. Und was bist du? Genannt. Ihr könnt übrigens, wenn ihr besser Spanisch versteht, Portugiesisch, Iranisch, also Persisch, scannen auf eurem Stuhl vor euch diesen QR-Code und dann könnt ihr das Skript mitverfolgen. Alles, was dich umgibt, alles, was mich umgibt, alles, was ich mir so aufgebaut habe, alle Menschen, die irgendwo in meinem Leben sind, die machen mich ein Stück weit aus. Da hängt mein Herz ein bisschen dran, die habe ich natürlich lieb. Und das ist mir auch irgendwo wichtig, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber was ist, wenn das weg ist? Dann zeigt sich, was wirklich Bestand hat und was wirklich Sinn gemacht hat in deinem Leben. Was Sinn gemacht hat, sich darauf einzulassen. Denn alles kann weg sein. Und glaube mir, ich lerne so viele Menschen kennen, ich habe so viele Menschen im Sterben begleitet und nichts von all dem, was ich gerade vorgelesen habe, zählt. Am Ende zählen zwei Dinge. Das ist, ob du Hoffnung hast. Du weißt, wo du hingehst. Das macht alles aus. Und die Menschen. Das ist auch noch wichtig. Keiner fragt nach seiner Rolex am Sterbebett. Keiner fragt nach seinem Geld, nach seinem Einfluss. Niemand, niemand. Sexualität, egal. Selbst die Gesundheit, jetzt wurscht. Kenneth und ich möchten euch heute zwei Menschen aus der Bibel vorstellen, die auch so ihre Struggle hatten mit ihrer Identität. Und ich beginne mit einer Frau. Und heute haben wir kein Beamer und ihr dürft zu den guten alten Bibeln zurückgreifen, wenn ihr sie denn mit habt. Und ansonsten nehmt ihr euer Handy und gebt ein bibelserver.de. Christian, what is passiert? Woohoo. Wir gucken mal. Ansonsten, wir gucken, wenn es jetzt geht, dann könnt ihr lesen. Ne? Und ansonsten www.bibelserver.de. Klappt. Bam. Ihr seid der Hammer. Ihr seid wirklich toll. Den Pharisäern in Johannes 4, Vers 1 bis 14 war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Ich hoffe, man spricht das so aus. Dieser Weg liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Denn die Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas Essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samariterische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, was du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit ich Wasser schöpfen kann und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und ich nicht wieder herkomme und Wasser holen muss. Und Jesus entgegnete, geh und rufe deinen Mann. Und dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wir sehen eine Frau, die Jesus bis dahin nicht kennt. Wir sehen eine Frau, die auch nicht zum Volk Gottes gehört. Wir sehen eine Frau, die offensichtlich sehr viel Liebe und Stabilität gesucht hat und sie bei mindestens 5 Männern nicht gefunden hat. Wir sehen auch eine Frau, die sich für diesen Teil ihres Lebens schämt. Denn im Normalfall sind die Menschen, und auch bis heute tun sie das selten, in der brühenden Mittagshitze zum Brunnen gegangen. Normalerweise gehen sie morgens, frühmorgens oder abends. In diesen Ländern ist es ganz, ganz heiß in der Mittagszeit. Das heißt, sie ist dorthin gegangen, damit sie, wenn möglich, keinen antrifft. Eine Frau, die mit Sicherheit gestruggelt hat und auch unter den Samaritern nicht sonderlich gut angesehen war. Aufgrund ihrer Lebenssituation.
Ich würde sagen, wir geben unserem Gott nochmal einen großen Applaus dafür, dass die Technik funktioniert. Ich glaube, es ist wieder ein Zeugnis heute, dass Gebet Kraft hat. Amen. Und ja, es ist schön, wie Gott einfach leitet. Ich möchte heute mit euch die Geschichte vom verlorenen Sohn lesen. Sie steht in Lukas 15, Vers 11 bis 32. Ihr dürft auch gern wieder eure Bibeln rausholen, auch wenn es jetzt hier steht, oder hier mitlesen. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Da ging er zu einem Bürger, als er alles ausgegeben hatte, brach im Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihm zum Schweinehüten aufs Feld. Gerne hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Erstmal bis hierhin. Wir sehen also einen jungen Mann, der sich bewusst dazu entschieden hat, fernab von seinem Vater zu leben und der auch gedacht hat, dass seine eigenen Pläne für ihn so die besten sind. Er dachte so, der wäre voll das Brain, sodass er sagt, ja, ich nehme jetzt einfach meinen Anteil und dann gehe ich und dann lebe ich einfach wie der König. Und er hat seine Identität und seinen Wert in den Freunden gesehen, die er sich erkauft hat und in den materiellen Dingen, die er sich gekauft hat. Wie wir lesen, war sein Plan alles andere als gut für ihn. Als diese Hungersnot ausgebrochen ist und er kein Geld mehr hatte, war er für seine Freunde wertlos und diese materiellen Gegenstände, die er sich gekauft hat, konnten ihn von diesem Hunger auch nicht bewahren. Dass er alleine auf diesem Feld war und gerne von den Schoten von den Schweinen gegessen hätte, ist für mich so das perfekte Symbol dafür, dass diese Welt irgendwann nichts mehr zu bieten hat. Auch wenn es sich so anfühlt, auch wenn er diese Momente hatte, wo er in Saus und Braus leben konnte, auch wenn er diese Momente von Freude mit Freundschaft und so hatte, irgendwann hatte diese Welt ihm nichts mehr zu bieten. Er hat alles, worin er seinen Wert und seine Identität gegründet hatte, verschwand in diesem Augenblick. Er stand ohne alles da und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Es plagte ihn ein Gefühl der Ratlosigkeit, ein Gefühl der Scham und ein Gefühl des Mindestwertes. Kennt ihr das auch?
Johannes 4, 19 bis 30. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, wieder auf diesem Berg weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns all das erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Und neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Hier sehen wir eine Frau, die Jesus begegnet. Obwohl sie nicht mal ganz genau weiß, was das alles ist und ob er das wirklich ist und ob er wirklich der Messias ist. Und dennoch sehen wir hier eine Frau, in deren Leben Jesus Wahrheit spricht. Sie hat nicht gelogen. Sie hat gesagt, ich bin nicht verheiratet. Richtig. Aber sie hat auch nicht gesagt, war schon 5-mal verheiratet und mit dem ich jetzt zusammen bin, mit dem bin ich gar nicht verheiratet. Jesus weiß das, obwohl er sie nie vorher getroffen hat. Jesus weiß deine Wahrheiten. Wenn sie niemand weiß, Jesus kennt deine Wahrheiten. Das, was ich verstecke, das, was du versteckst. Er kennt unsere Wahrheiten. Und es braucht uns keine Angst zu machen, sondern es kann uns sehr fröhlich machen. Denn vor ihm müssen wir nichts beweisen. Wir sehen hier eine Frau, wo die reine Anwesenheit des Messias, die reine Anwesenheit Jesu, etwas in ihrem Leben sofort verändert. Denn sie war eine Frau, die Scham hatte. Eine Frau, die zu einer Tageszeit gekommen ist, wo kein anderer da war. Und nachdem sie Jesus begegnet ist, rennt sie in die Stadt und ruft allen zu: Komm mit, hier ist jemand, hier ist ein Mann, der weiß alles über mich. Es kann der Messias sein. Ich finde das eine wirkliche Instant-Verwandlung. Das ging schnell. Brauchst du das? Brauche ich das? Wie viel Scham hast du? Wie viel Wertlosigkeit fühlst du in dir? Brauchst du Wahrheit in deinem Leben? Brauchst du jemanden, der die Wahrheit kennt, auch wenn sie alle anderen nicht kennen? Brauchst du eine Identität, die alles ändert und die deine Scham über deinen jetzigen Zustand wegnimmt?
Lukas 15, Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm ein Ren an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Ist es nicht wunderschön? Dieser junge Mann hatte nur einen kleinen Moment der Besinnung und ist mit dieser ganzen Scham und diesem ganzen Schuldgefühl vor seinen Vater gekommen. Er bekennt, was er getan hat und dass er gesündigt hat und nun keinen Ausweg mehr findet. Aber er verleugnet seine Identität als Kind seines Vaters und erwartet so gut wie nichts mehr. Er möchte nur für den Vater arbeiten. Aber der Vater vergibt ihm und beschenkt ihm dazu noch im Überfluss. Aber das Wichtigste ist, dass dieser Sohn die Identität als Sohn seines Vaters zurückbekommen hat. Dem Vater ist egal, wie der Sohn über sich selber gedacht hat. Und er geht auch gar nicht darauf ein, was für ein Angebot der Sohn ihm gemacht hat mit: Ja, lass mich für dich arbeiten. Und ja, ich frage mich, wenn dieser irdische Vater so viel Liebe für seinen Sohn hat, nach all dem, was er getan hat, ich frage mich, wie viel mehr liebt uns unser Vater im Himmel? Und ja, wenn dieser irdische Vater sich so sehr über die Rückkehr seines Sohnes freut, dann wie viel mehr freut sich unser Vater im Himmel, wenn wir zurück zu ihm finden. Und wenn der irdische Vater seinen Sohn trotzdem noch so reich beschenkt, wie viel mehr wird uns unser Vater im Himmel beschenken? In Johannes 2 können wir lesen, wie Jesus auf der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein machte. Und das Besondere hieran ist, dass es nicht dieser gleiche Wein war, den sie vorher schon getrunken hatten, sondern es wird beschrieben als der beste Wein, den sie jemals getrunken hatten. Und hier hat Gott im Überfluss beschenkt. Es hätte nicht sein müssen, dass es der Beste ist. Er hätte einfach den Wein nehmen können, der schon da war. So, den nochmal nochmal herstellen, sage ich mal. Aber hier hat Gott beschenkt im Überfluss. In Matthäus 14 lesen wir, wie Jesus 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen ernährt hatte. Und es war nicht so, dass die Menschen untereinander noch aufteilen mussten, damit jeder wenigstens etwas im Magen hatte. Nein. Alle wurden satt und am Ende blieben noch 12 Körbe mit Essen übrig. Auch hier hat Gott wieder im Überfluss beschenkt. Wenn wir weiterlesen, erfahren wir noch etwas über den anderen Sohn des Vaters. Dieser Teil der Geschichte wird leider oft überlesen und übersehen, obwohl sich dort so viel Wahrheit befindet. Wir lesen ab Lukas 15, Vers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon vom Weiten Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete mit ihm. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Bruder war voller Frust und Enttäuschung und ich glaube, wir alle verstehen auch, warum. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht. Stellt euch vor, ihr arbeitet für euren Vorgesetzten, bis ihr schwitzt und ihr arbeitet Tag für Tag für Tag für Tag und ihr kriegt nicht mal so ein kleines Wertschätzungsgeschenk dafür. Und dann kommt euer Ex-Arbeitskollege, der nie was anderes getan hat, als Papier zu schreddern und alle drei Wochen krank zu sein, zur Arbeit, nach 2 Jahren zur Arbeit zurück und dein Vorgesetzter stellt ihn direkt ein und gibt ihm direkt das doppelte Gehalt von dir. Ich glaube, da würden wir alle mit offenem Mund da stehen und uns erstmal die Augen reiben, ob das wirklich wahr ist. Aber hier dürfen wir eine Sache begreifen. Der Vater ist wahrscheinlich so froh darüber, dass der ältere Sohn ihn nie verlassen hat und nie auf die Idee gekommen ist, ihn alleine zu lassen. Aber genauso froh ist er darüber, dass dieser jüngere Sohn, der genau das getan hat und ein Loch in seinem Herzen hinterlassen hat, nun zurück ist und dass sie nun in Gemeinschaft leben können. Und ich denke, dass alle drei, also der verlorene Sohn, der ältere Bruder und auch die Frau am Brunnen, etwas mitnehmen dürften, was wir als Christen auch annehmen dürfen. Kind Gottes ist kein Status, den man sich erkaufen muss, sondern eine Identität, für die man sich entscheiden darf. Ich lese es nochmal, denn es ist so wichtig, dass wir das wirklich begreifen. Kind Gottes ist kein Status, den man sich erkaufen muss, sondern eine Identität, für die man sich entscheiden darf. Halleluja. Die Frau am Brunnen hat verstanden, dass es Gott nicht darauf ankommt, wo du herkommst und was für eine Vergangenheit du hast. Genauso hat sie verstanden, dass Gottes Meinung sich von der gesellschaftlichen unterscheidet. Egal welche Identität diese Frau angenommen und bekommen hat, diese galt nicht mehr in dem Moment, wo sie Jesus traf, in dem Moment, wo sie verstanden hat, wer er ist und welche Bedeutung er für ihr Leben als Messias hat. Der jüngere Sohn hat verstanden, dass die Liebe des Vaters bedingungslos ist. Die Identität als Kind des Vaters, die einzige ist, die niemals vergeht. Und er es immer würdig sein wird, sein Kind zu sein. Und genauso, dass der Vater seine Bedürfnisse immer übertreffen will. Ihr erinnert euch, er wollte nur für ihn arbeiten und ist am Ende an seiner Seite der Sohn seines Vaters wieder geworden. Halleluja. Der ältere Sohn hat verstanden, dass es für den Vater nicht darauf ankommt, wie viel du für ihn arbeitest, sondern dass du bei ihm bist und ihn nicht verlassen wirst. Außerdem zeigt die Geschichte uns, dass Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen macht, die neu zu ihm finden und zu denen macht, die schon permanent seit Tag 1 mit ihm gehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir persönlich ist es so, ich bin schon quasi seit Tag 1 mit Jesus unterwegs und wenn ich so Zeugnisse von Leuten höre, die durch so viel gegangen sind, durch so viel Leid auch gegangen sind und wo Jesus einfach so eine positive Veränderung schenken konnte und so krass gewirkt hat, dann denke ich mir so, ey, das Zeugnis von denen ist voll krass, aber mein Zeugnis, so, ich musste mich eigentlich nur entscheiden und das war's. Und dann denke ich mir so, das ist irgendwie unspektakulär. Aber ich möchte euch sagen, dass so viele Menschen, die durch diese Niederschläge gehen mussten, gerne diesen Weg gegangen sind, den ich gegangen bin und den einige von euch auch gegangen sind. Dass, wenn ihr sie fragt, antworten sie euch, dass sich viele Dinge in ihrem Leben nicht hätten abspielen müssen, damit sie erstmal erfahren, wie sehr Jesus sie liebt. Denn alles, was sie in der Vergangenheit erfahren haben, kann Konsequenzen und Folgen in ihrem Leben noch mit Gott haben. Und deswegen seid dankbar für das Geschenk, was euch Gott gegeben hat, wenn ihr seit Tag 1 mit ihm gehen durftet und nicht durch diese Niederschläge gehen musstet. Dankt ihm einfach dafür. jeden Tag aufs Neue. Haltet euer Zeugnis nicht verschlossen, egal wie unspektakulär es für euch sein mag. Bei einem Zeugnis kommt es nicht auf eure Entwicklung und eure Veränderung an, sondern auf die Liebe, Güte und Macht unseres Herrn Jesus Christus. Wenn ihr Angst habt, euer Zeugnis zu teilen, weil ihr vielleicht denkt, dass ja Leute, die euch nahestehen oder vielleicht auch sogar Leute in der Gemeinde euch dafür verurteilen würden, dann vergisst nicht, dass diese Welt schon den perfekten Mann abgelehnt und verspottet hat. Und selbst wenn eine Person durch euer Zeugnis zu Jesus findet, dann hat sich alles andere schon gelohnt. Egal wie viele Leute sich von euch abgewendet haben, egal wie viele Leute ja sagen, was redest du da denn für einen Blödsinn und ich glaube dir das alles nicht, du bist doch nicht mehr ganz dicht. Wenn eine Person durch euer Zeugnis zu Jesus findet, dann hat sich alles schon gelohnt. Wir möchten zum Schluss noch ein paar Bibelverse lesen. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Die dir verdeutlichen sollen, wie wertvoll du in den Augen Gottes bist und warum er dir seine Identität als Kind geben möchte und die sie keiner nehmen kann. In 1. Korinther 6, Vers 20 lesen wir, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist den Herrn mit eurem Leibe. Gott hat dein Leben teuer erkauft. Er hat seinen einzigen Sohn gesendet, damit er euch ewiges Leben schenken kann. Ich finde, wir vergessen viel zu oft, was für ein Opfer das wirklich war, was Jesus dort am Kreuz für uns getan hat. Durch welchen Leid und durch welche Schmerzen Jesus dort gehen musste, damit ihr errettet seid. Wir haben es gesungen. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat an dich gedacht. Und ja, es ist wichtig, dass wir das auch jeden Tag uns vor Augen nehmen, dass wir nicht vergessen, was Jesus da wirklich getan hat. Dass wir das nicht als selbstverständlich sehen. Er hat sich, dich durch seinen Tod befreit und teuer erkauft. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gott hat Großes mit dir vor. Er hat dich auserwählt, um ein Teil von seinem Königreich hier auf Erden zu sein und ein Teil zu bauen. Du bist nicht aus Zufall an diesem Platz, wo du gerade bist. Versuche in jeder Situation, in der du dich befindest, egal ob positiv oder negativ, Gottes Stimme zu hören. Und vergiss nicht, dass er dich für diesen Auftrag möchte. Und für den Auftrag, den er für dich hat, möchte er niemand anderen außer dich. In 1. Johannes 3, Vers 1 lesen wir, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen. Und wir sind es. Kinder haben Wert, weil sie geliebt sind und nicht, weil sie etwas leisten. Ich glaube, ich habe aus Versehen den falschen Vers vorgelesen. Es tut mir leid. Hast du den Vers noch? Okay. 1. Korinther 3, Vers 16. Sorry. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das war es. Dankeschön. Wir hatten letztens bei uns das Thema in der Kleingruppe, dass wir der Tempel Gottes sind. Und da ging es genau darum, dass Gott in uns lebt und dass wir selber mit uns gut umgehen sollen und ja, uns nicht einfach dahin gehen lassen sollen. Dass wir uns pflegen und darauf achten, was wir uns antun und was wir zu uns nehmen. Aber auch, dass wir darauf achten, wie wir uns selber sehen. Dein Wert wird durch eine körperliche Veränderung nicht höher oder tiefer und liegt voll und ganz in der Beziehung, die du mit Jesus hast. Es macht dich nicht weniger wertvoll, wenn du als Kind vielleicht ja, aktiv warst, klettern konntest und es jetzt nicht mehr kannst. Es macht dich nicht weniger wertvoll, wenn du mit zwei Händen auf die Welt gekommen bist und dann einen Unfall hattest und jetzt nur noch eine Hand hast. Das macht dich nicht weniger wertvoll. Es ist alleine die Liebe und die Beziehung, die wir mit Jesus Christus haben. Amen.
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott hat dich geschaffen nach seinem Vorbild. Du bist nach dem Bild Gottes geschaffen und dein Wert liegt in deinem Ursprung. Du bist geschaffen worden von Gott. Darin liegt dein Wert. Nicht in dem, was du leistest, nicht in dem, wie du aussiehst, nicht in dem, was du irgendwie für andere sein kannst. Dein Wert liegt einfach darin, dass du geschaffen bist von Gott. Jeremia 31, Vers 3. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, als aus lauter Güte. Gottes Liebe gibt dir Wert. Seine Liebe wird immer bleiben. Die ändert sich nicht. Menschen können aufhören, dich zu lieben und dir das auch sehr deutlich machen. Und dann verändert sich sehr viel in uns. Freunde, Partner, Kinder. Die Liebe Gottes wird sich nie verändern. Die Liebe Gottes für dich, der liebt dich so sehr. Das wird sich nie verändern. Und wir sind schlau, wenn wir uns an diese Liebe halten. Denn dann können wir es auch aushalten, wenn andere uns vielleicht nicht mehr lieben. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen, und wir sind es. Du bist ein Kind Gottes, und Kinder haben Wert, weil sie geliebt sind. Kinder haben keinen Wert, weil sie viel leisten. So ein Baby liegt da rum, will gefüttert werden, will gewickelt werden, will lieb gehabt werden, will sich sehr bekümmert. Man soll sich um es kümmern. Es hat keinen Wert. Es bekommt einen Wert, weil es geliebt ist. Und du bist wertvoll, weil du geliebt bist, nicht weil du viel leistest. Und gerade, wenn du vielleicht gerade nicht mehr viel leisten kannst, weil du älter geworden bist, ich erinnere euch an das Video vom Anfang, dann ist dein Wert nicht verändert. Null. Aber wir glauben dem oft nicht. Wir glauben so vielen anderen Stimmen. Wir glauben, was Menschen über uns sagen oder auch, was wir einfach über uns selber denken. Manche Dinge hat niemand zu uns gesagt. Und trotzdem glauben wir sie. Du musst diese Identität annehmen. Die flutscht nicht von alleine. Du musst diese Identität als Kind Gottes annehmen. Keine Identität kommt einfach von alleine. Alireza und Hasti haben vor kurzem den deutschen Pass angenommen, haben eine andere Identität angenommen. Dadurch verlieren sie nicht ihre iranischen Wurzeln, aber sie haben jetzt einen deutschen Pass. Sie sind offiziell Deutsche. Das mussten sie aktiv tun. Und wie? Dafür muss man in Deutschland viel tun, um den zu bekommen. Diesen Pass zu bekommen, in dem drin steht Kind Gottes mit deinem Foto drin, den musst du einfach annehmen. Und da musst du nicht zu 28 Behörden laufen. Du musst den annehmen. Du musst sagen, Herr, ich will den haben. Und zwar für immer. Und wenn man keinen riesigen Blödsinn anstellt, dann behält man den auch. In deutschen Pass meine ich. Die Identität Gottes behältst du sowieso. Bei Gott. Aber manchmal neigen wir dazu, die von uns den schon angenommen haben, den irgendwo in die Schublade zu legen und zu vergessen. Wir erinnern uns nicht mehr daran, dass wir den haben. Wir erinnern uns nicht mehr daran, dass wir Kind Gottes sind und welchen Wert wir eigentlich haben. Wenn du irgendwo auf der Welt als deutscher Bürger mit einem deutschen Pass verloren gehst, dann wird ziemlich viel in Bewegung gesetzt, um dich da rauszuholen. Noch viel mehr, wenn du diesen Pass der Identität als Gottes Kind hast. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du deinen Reisepass wieder rausholst. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du nochmal reinguckst und sagst, oh, stimmt, ich bin ja Kind Gottes, bin ja gar nicht wertlos. Ich bin ja gar nicht so schlecht. Gott sagt ja, ich kann das. Gott sagt, ich habe Identität. Ich habe etwas, das immer noch gültig ist, wenn ich gar nichts mehr kann. Ich habe eine Identität, die da ist, wenn ich krank bin, und zwar so richtig krank. Wenn alle Ärzte zu mir gesagt haben, du hast nicht mehr lang, dann ist das immer noch da. Dann ist deine Identität immer noch da. Die wird bleiben, selbst wenn du hier auf Erden nicht mehr gesund wirst. Aber diese Identität sorgt dafür, dass du im Herzen heil bist. Diese Identität sorgt dafür, dass du weißt, wo du hingehst, wenn das Leben hier vorbei ist. Und deswegen dürfen wir uns freuen. Nicht, weil wir irre sind, sondern weil es wirklich etwas ist, das trägt. Und ich liebe alte Menschen, die an Jesus glauben und denen du das abspürst. Ich liebe das, weil ich mir denke, genau so, genau da, da will ich hin, das will ich auch. Ich liebe das. Freunde, ich liebe euch. Ich finde das so toll, dass ihr mit Jesus unterwegs seid, auch wenn eure Finger krumm sind, wenn ihr nicht mehr viel Haare habt oder sie weiß sind oder was auch immer. Ich liebe es, dass obwohl ihr 30 Jahre in Rente seid, ihr habt euren Wert und ihr wisst darum. Amen.
Wir sind wertvoll, weil Gott uns wertvoll macht. Und es durften Esther und ich in der Predigtvorbereitung einfach nochmal neu erfahren, dass wir, ja, Gottes Kinder sind und dass Gott uns so sehr liebt. Und jetzt frage ich mich, was bist du? Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass wir als Christen manchmal an unserem Wert zweifeln und unsere Identität auch oft unbewusst in Dingen suchen und gründen, die vergänglich sind. Und wir dann verzweifelt nach permanenter Erfüllung suchen, die wir fernab von Jesus gar nicht finden können. Das Schöne an unserem Vater ist, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass er immer mit offenen Armen auf uns wartet. Und das dürfen wir auch heute erfahren. Ich möchte gerne beten. Ihr dürft gerne aufstehen und schließt bitte eure Augen. Ich werde zwei Gebete sprechen, die ihr, wenn es auf euch zutrifft, nachsprechen könnt. Das erste Gebet geht an die Menschen, die sich noch nicht entschieden haben, die Identität als Kind Gottes anzunehmen, aber innerlich schon wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und für diejenigen, die von dem Wort Gottes heute so bewegt worden sind und es nun das erste Mal offiziell laut bekennen möchten, dass sie ein Kind Gottes sind. Wenn es auf dich zutrifft, darfst du, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand als Zeichen für Gott heben. Lass uns dieses Gebet gemeinsam als ein Leib vor Gott bringen und alle gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Sanftmut und Geduld, dass du mich nicht hetzt, mich für dich zu entscheiden und dass deine Arme stets offen sind. Heute möchte ich dieses Geschenk annehmen. Ich möchte meine Vergangenheit hinter mir lassen und von dir erneuert werden. Hier und jetzt möchte ich bekennen, dass ich dein Kind bin, dass ich an dein Werk am Kreuz glaube und ich durch deine Liebe gerettet bin. Hier bin ich. Ich möchte mich dir ganz hingeben. Ich gebe dir den Stift und nun sei du der Autor meines Lebens und definiere du meine Identität sowie meinen Wert ganz neu und auf deine Weise. Amen. Lass uns einmal applaudieren für die Leute, die sich entschieden haben. Das zweite Gebet ist für die Menschen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind und immer noch das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Die ihren Wert so oft nicht erkennen und sich selber kleiner machen, als sie eigentlich sind. Die zwar verstehen, dass sie geliebt sind, aber es für sich selber nicht annehmen können. Ich möchte beten, dass Veränderung in ihrem Denken entsteht und sie die Liebe des Vaters neu annehmen dürfen. Auch hier wieder, wenn das auf dich zutrifft, darfst du, während alle Augen geschlossen sind, deine Hand heben als Zeichen und als Zeichen der Hingabe und der bewussten Entscheidung. Wir beten wieder gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass ich zu dir gehöre und du mich immer wieder aufnimmst. Ich danke dir für deine Liebe, die mir sonst niemand geben kann. Ich bete, dass ich neu begreife, nicht nur, dass du mich liebst, sondern warum du mich liebst. Dass ich sehen kann, worin mein Wert wirklich liegt. Dass ich sehen kann, dass deine Liebe bedingungslos ist. Schenke mir deine Augen, damit ich mich so sehen kann, wie du es tust. Schenke mir Weisheit und Disziplin, um vor dir zur Ruhe zu kommen und deinen Zuspruch für mich zu hören. Ich will dich als Zentrum meiner Identität und als Bestimmer meines Wertes. Amen.